Ja, hallo, lieber Frank.
Hallo,
wir
Marco.
Wir sind heute hier zurück in der Allianz Arena, wie angekündigt, in der Loge der HMW Kapitalanlagen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch einen ganz besonderen Gast heute gewinnen konnten. Dr. Matthias Hallweger, hier sitzt er.
Hallo zusammen, servus.
Herzlich willkommen.
Freue mich, dabei sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch sehr, dass du uns eingeladen hast, erneut hier in dieser wunderbaren Location unsere weitere Podcast-Folge mit dir gemeinsam durchzusprechen. Was hat diese Loge mit Kapitalanlagen auf sich? Das war die Frage in unserem ersten Podcast.
Richtig.
Das wollen wir heute auflösen.
Das ist schon mal relativ leicht, weil es kostet Geld.
Ja, ja, richtig. Genau.
Und besser man es vorher verdient, wenn man es dann auch tatsächlich hat.
Ja, genau.
Das ist die Brücke, ja.
Märkte verstehen, Werte bewahren, Freiheit leben. Willkommen bei DR Souveränes Vermögensmanagement. Marco Reus und Frank Dietz sprechen über echte Vermögenssicherung, steuerlich optimierte Kapitalanlagen und Schutz vor systemischen Risiken. Von fundierter Markteinordnung bis zur Generationenplanung. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Lebenswerk schützen, um heute und morgen echte Sicherheit zu genießen. Willkommen zur heutigen Episode.
So schaut es aus. Es geht in unserem Podcast um das Thema Kapitalanlagen und ich darf, deswegen sind wir auch per Du.
Ja, seit vielen Jahren,
mit lieber Marco. Seit vielen Jahren schon Partner der HMW und bin schon ganz lange dabei, seit 2009 selbst Investor. Und deswegen bin ich natürlich auch, oder fand ich es extremst wichtig, hierher zu kommen, mit euch über das Thema Kapitalanlagen zu sprechen. Vor allem auch in der aktuellen Zeit, in der wir uns gerade befinden, ist die Diversifikation und das Bauen eines perfekten Portfolios, wie ich es immer bezeichne, besonders wichtig. Und ich würde vielleicht mal so starten wollen, dass wir also mal mit einfachen Fragen beginnen für die Menschen, die euch noch nicht kennen. Und die erste Frage mal von meiner Seite aus, lieber Matthias, wie lange macht ihr das schon, das Thema Venture Capital in Deutschland?
Ja, das sind jetzt mittlerweile gut 2 Jahrzehnte. Wir haben mit Beginn der 2000er uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Ein tolles, spannendes Thema Venture Capital, außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen für Privatanleger. Da hängen aber ganz viele Fallstricke dahinter und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Und ich selbst habe am neuen Markt als Rechtsanwalt viel beraten dürfen. Und die Erfahrungen hieraus und von meinem Kollegen Michael Motschmann im Investmentmanagement haben uns eigentlich auf ein paar ganz wesentliche Grundparameter verständigen lassen. Und bis wir die fertig hatten, hat es ein bisschen gedauert und deswegen sind wir 2005 mit den MIG-Fonds dann gestartet.
Okay, also ist doch schon eine lange Zeit, aber wenn man die Uhr zurückdreht ins Jahr 2005, das war ja auch jetzt nicht unbedingt das Beste oder die besten Rahmenbedingungen kurz nach der Dotcom-Blase, kommt jemand auf die Idee, sowas anzutreiben? Und ich kann es ja selbst auch ein Stück weit beurteilen. Also ihr habt euch als Unternehmen natürlich auch extremst weiterentwickelt, das muss man auch ganz klar sagen. Für die Leute, die vielleicht da jetzt noch nicht so tief drin sind, wie muss man sich das heute vorstellen? Wie ist euer Unternehmen so aufgebaut? Ihr habt ja Investmentmanager, also man lagert das ja als Investor auch aus. Dieses Thema ist ja klar. Wie schaut es da bei euch aus?
Das war bei uns immer eine dieser Grundparameter, von denen ich gesprochen hatte, war, wir wollen verstehen, was in den jeweiligen Unternehmen, die wir finanzieren, tatsächlich passiert, sowohl technologisch als auch in der Unternehmensentwicklung. Das sind Parameter, die musst du schon mal, die findest du nicht im Lehrbuch. Einiges findest du in Studiengängen und in akademischen Ausbildungen, aber vieles davon lehrt dich das Leben. Deswegen war für uns wichtig, dass wir Menschen an Bord haben, die beim Unternehmen, in das wir investieren, eben die Erfahrung mitbringen, die Expertise, das Netzwerk. Ein anderer Aspekt war für uns, wir sind eben gestartet, ich hatte es erwähnt, mit einer Reihe von Fallstricken. Der geschlossene Fondsbereich ist einer, der sich über all die Jahre hinweg gepuppt hat, über verschiedene rechtliche Entwicklungen hinweg. Und genau die Themen wollten wir abgrenzen vom Investmentmanagement. Deswegen hat die HMW-Gruppe für sich die Fondskonzeption, das Fundraising, die Betreuung aller Investoren. Und wir haben davon zumindest mal organisatorisch getrennt das Investmentmanagement mit der MidCapital AG, die die ganzen Investitionsentscheidungen treffen. Aber das ist ein ganz enger Verbund. Wir tauschen uns zu allen Themen extrem intensiv aus.
Okay. Der Frank hat auch ein paar Fragen mitgebracht zu dem Thema. Ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, es ist ja nicht jeder schon, ich sage jetzt mal, in der zweiten Klasse Kapitalanlagen unterwegs. Deswegen ist es wichtig, dass auch die Leute mal grundsätzlich verstehen, was ist es und natürlich,
absolut, wie setzt man völlig so ein, richtig, ne?
Ja. Wir haben versucht, mal ein paar Fragen, 15 an der Zahl, zusammenzustellen, gerade für diejenigen, die uns das erste Mal sehen, das erste Mal hören. Was können die sich unter HMW-Gruppe eigentlich vorstellen? Und da haben wir ein paar Fragen zusammengestellt, die du bestimmt für uns perfekt beantworten kannst. Ist noch in der C-Firm, Herr Dr. Hallweger. Sie managen mit der HMW-Gruppe Investments in zukunftsträchtige Technologien. Wie Sie das Geschäftsmodell in drei einfachen Sätzen für unsere Zuhörer zusammenfassen müssten, was genau macht die HMW-Gruppe und warum sind Sie überzeugt, dass Deutschland mehr Wagniskapital braucht?
Drei Sätze, Marco, das kommt wahrscheinlich von dir, weil du weißt, ich kann nicht kurz antworten. Danke. Die HMW hat sich zur Aufgabe gemacht, einer ganz großen, breiten Schar an Privatanlegern den Zugang zu dieser Asset-Klasse Venture Capital zu ermöglichen. Denn diese Asset-Klasse ist bei allen institutionellen und professionellen Investoren ein wesentlicher Werttreiber. Und dies den Privatanlegern so in dieser Form, nämlich aktiv gemanagt, direkte Beteiligungen, verwehrt geblieben. Und dabei haben wir in einem zweiten Aspekt uns zur Aufgabe gemacht, eben in den jeweiligen Unternehmen mit eigener Expertise, eigener Manpower, eigenem Netzwerk dauerhaft über den kompletten Zeitraum der Beteiligung einen Mehrwert bringen zu können. Also nicht nur punktuell zu Beginn der Investition, sondern dauerhafter Sparringspartner, weil wir mit unserer Expertise helfen können. Das ist so der zweite Block. Naja, und der Scheideweg, den sieht ja jeder von uns tagtäglich, in dem bewegen wir uns, glaube ich, schon auch länger. Wir haben nun mal einen strukturellen Industriewandel. Wir haben den Niedergang ganz vieler Bereiche und Industrien, die wir beklagen und bejammern, auch zu Recht. Allerdings haben wir die Möglichkeit, die neuen Bereiche aufzubauen. Und dazu bedarf es allerdings natürlich etwas Mut. Wenn wir uns anschauen, worauf wir heute in Deutschland, in Europa stolz sind, der Automobilbau allen voran, der Maschinenbau, alles an Zulieferindustrie drumherum, Chemie, wir waren mal die Apotheke der Welt. Es kam ja nicht von ungefähr, das hat auch nicht die Politik geschaffen. Das waren mutige, innovative Menschen, die mit einem finanzstarken Umfeld es sich getraut und gewagt haben, ja, Unternehmen aufzubauen.
So ist es.
Und das können wir heute wieder. Wir haben eine tolle, junge Generation hinter uns, auf die möchte ich nichts kommen lassen. Die sind gut ausgebildet, clever, ja, innovativ, da haben wir ganz viele Spitzenleute dabei. Ja. Aber wir haben nicht den Mumm, wir haben eben nicht auch den Mut, hier als Investoren diesen Weg mitzugehen. Ehrlich gesagt, das, was vor 150 Jahren auch unsere Generation vor uns ausgezeichnet hat.
Ja, genau. Also der Mut fehlt auf jeden Fall.
Also da würde ich noch mal kurz einsteigen wollen. Also du hast das Wort ja gerade gebracht, die Profis in professionellen Portfolien. Findet diese Anlageklasse mehr denn je Anwendung, würde ich mal sagen. Also wenn man das lässt sich auch wissenschaftlich wunderbar beleuchten. Es gibt ja diese sogenannte Nakubo-Studie, die seit 50 Jahren beweist, wie die großen US-Stiftungen sich wie die ihre Portfolien verändert haben. Und da lässt sich mittlerweile rauslesen, also dass von dem klassischen 70-30-Portfolio, das früher alles oder was vollkommen ausgereicht hat, 30% Anleihen, 70% Aktien. Und heute reden wir über ein diversifiziertes Portfolio, das so breit gestreut ist, dass wir kaum noch Zinsprodukte finden. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben eine globale Verschuldung, das brauchen wir hier, glaube ich, jetzt nicht unbedingt aufdröseln. Aber diese Venture Capital Beteiligungsgröße in diesen großen Portfolien macht mittlerweile bis zu 35% ja, aus. Das ist Wahnsinn, ja, wie sich das verändert hat. Also diese alternativen Investments, danach schreit die Profiwelt. Und wie gesagt, das Schöne ist natürlich, und da bin ich selbst auch dankbar, dass ich seit 2009 als, ich sage jetzt so Kleinanleger, wenn man das Weltkapital anschaut, die Möglichkeit bekommen habe, mich an diese Art der Kapitalanlage zu beteiligen, weil das macht was mit dem Portfolio. Da kommen wir nachher noch zu einem Beispiel. Das zeigt also, dass die Reichen auch nur deshalb so reich sind, weil sie diese Art der Geldanlage spielen. So, und jetzt kommt ja die nächste Frage, die könnte ich schon am liebsten vorwegnehmen. Das geht um das Thema Sicherheit.
Thema Sicherheit, Matthias. Viele verbinden Venture Capital, also das Risikokapital, mit hohen Risiken. Warum ist es für einen Privatanleger trotzdem sinnvoll, einen Teil seines Geldes in genau diesen Bereich zu investieren?
Ja, ich glaube, Marco hat die Antwort schon so ein bisschen auch angedeutet und skizziert gerade in seinem Beitrag. Ich möchte es auch nicht kleinreden. Natürlich ist Venture Capital Risikokapital. Wenn wir an jungen Technologieunternehmen investiert sind, da haben wir keine Garantie, dass es funktioniert. Wir haben viele Faktoren, die gegen einen Erfolg sprechen. Wir haben aber ganz, ganz viele Faktoren, die dafür uns die Zuversicht geben, dass wir mit diesem Unternehmen eine sehr schöne, starke Unternehmensentwicklung hinlegen können. Und wenn ich das nun als Anleger in mein Portfolio, das ist nämlich genau die Antwort von Marco gewesen, dass ich schaue, wie bin ich denn aufgestellt, packe, dann wäre es tatsächlich sehr riskant, wenn ich sage, ich investiere in ein einziges Unternehmen, das vielleicht auf die Fahnen schreibt, eine völlig neue Technologie wie einen Quantencomputer zu bauen. Das kann glücken, das kann aber auch scheitern. Und wenn ich allerdings in einen Korb an diesen Investmentmöglichkeiten, diesen außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen investiere, dann habe ich die Chance, dass ich dort an diesen Outperformern dabei bin. Dort wird immer noch ein paar scheitern, weil das Risiko muss da sein. Aber es werden einige tatsächlich den Weg schaffen. Und dann habe ich tatsächlich als Privatanleger natürlich eines, gerade in diesen Zeiten, wenn ich geopolitische Verwerfungen habe, wenn ich wirtschaftliche Verschiebungen habe, wenn ich Konjunkturdaten habe, die alle nicht so gut sind, dann wird sicherlich bei börsennotierten Titeln, bei Bankprodukten entsprechend Druck auf die Rendite geben. Ein Quantencomputer, der die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts ist oder eine neue Therapie gegen Krebs, die wird genauso entwickelt, egal wo der Zins steht, egal wo irgendein ETF oder irgendein Börsenindex steht. Und wenn wir erfolgreich sind, werden wir dafür eine Rendite bekommen. Aber nicht erfolgreich, kriegen wir natürlich nichts dafür. Und deswegen ist das eine tolle, ohne Korrelation zu den anderen Risikotöpfen behaftete Investitionsmöglichkeit. Und aus meiner Sicht ist es deswegen so wichtig für den Privatanleger, dass er genau darin auch einen Teil seines Vermögens investiert.
Einen Teil daran anlegt und davon dann auch partizipiert, wenn es dann funktioniert.
Genau,
was man nicht wissen kann, aber oft
muss ich sofort zwischen, es funktioniert definitiv, wenn man es richtig angeht.
Genau,
das ist der Punkt. Immer bei den Regeln. Ja. Die Regeln der Kapitalanlage ist wie im Straßenverkehr. Also entweder fahre ich mit dem Auto über eine rote Ampel und es kracht oder ich bleibe stehen und es passiert nichts.
Warte, bis grün ist.
Und genauso ist es auch hier. Ich sage meinen Mandanten auch immer, also du gewinnst nur dann, wenn du eine große Diversifikation hast. Das machen die Großen alle.
Genau, da hast du recht, Marco. Und das sind so schöne Geschichten, weil ich glaube, gerade diese börsennotierten Erfolgsgeschichten, du hast jetzt eine der frühen Google-Investoren oder andere haben in andere Titel investiert und freuen sich dann über die tolle Wertentwicklung. Und das ist immer ganz wunderbar. Wenn ich mit Menschen spreche, gibt es ganz wenige davon, die tatsächlich solche Erfolgsgeschichten haben. Man liest davon, aber es gibt so wenige, mit denen ich zu tun habe. Und deswegen ist es doch, du hast die Nakubo-Studie vorhin zitiert und du hast professionelle Investoren zitiert, deswegen ist es doch so wichtig zu schauen, was machen denn die Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht, die das beruflich machen. Und die investieren eben nicht einmalig in so ein Feld, sondern die sagen, ich nehme bei Venture Capital zum Beispiel jedes Jahr schön von meinem liquiden Vermögen einen Teil und gehe immer wieder mit rein. Weil ich dann auf lange Sicht, und genau das machen die Großen, auf lange Sicht werde ich an den Outperformern teilhaben. Und diejenigen, die tatsächlich die Ziellinie nicht überschreiten, das gehört dazu, die tun mir nicht so sehr weh. In der politischen Diskussion, die häufiger auch diese wirtschaftlichen Niedergänge überlagert, kann ich auch vieles schimpfen und jammern. Dann heißt es auf die Banken, haben sich auch verändert. Banken haben immer endliches Kapital. Banken können nicht unendliches Kapital zur Verfügung stellen. Ja. Die können nicht sagen, ich mache es nicht endfällig, lass ewig laufen. Wenn sie es machen, dann hast du einen Zins, den kannst du nicht zahlen. Also brauchst du für diese innovative Unternehmen mutiges, aber auch geduldiges Kapital. Nur dann funktioniert es. Wenn ich an irgendein Enddatum eines Darlehens laufe, kann es nicht funktionieren. Also muss ich doch wissen, ich arbeite in einem System, bei dem ich kann viele Parameter planen, aber die Realität wirft alles über den Haufen. Und damit muss ich umgehen können. Und entsprechend brauche ich mutiges, geduldiges und auch individualisiertes Kapital, weil ich weiß, wann will ich es wo genau einsetzen.
Bei der Frage zum Thema, was ist Risikokapital? Also was ist für uns Anleger besonders wichtig? Wir haben ja Co-Investoren an der Seite, die natürlich auch ein Stück Risiko nehmen, weil die mit ihrem Geld selbst in diese Unternehmen investieren.
Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, Marco. Wenn ich schaue, jetzt bei den MIG-Fonds ganz speziell, wenn ich mir die Unternehmen anschaue, dann geht es mir ja darum, bin ich der Einzige, der an dieses Unternehmen glaubt. Bei BioNTech wäre es schön gewesen, hätten wir 100% der Anteile gehabt im Verkaufsfall. Ja, das ist schön. Können wir die ganze Allianz-Arena jetzt natürlich auch haben und nicht nur eine Loge. Aber das funktioniert ja nicht. Das heißt, du brauchst immer ein Team, du brauchst ganz viele, die mittragen. Und nur wenn du dann tatsächlich siehst, dass auch viele andere in ihren Prüfszenarien zur Überzeugung kommen, dass man mit diesem Unternehmen sehr erfolgreich sein kann, dann bewegst du dich im richtigen Setup. Und bei dem Setup ist ganz wichtig, Ganz ehrlich, wie wenn ihr ein Unternehmen gründet gemeinsam, da wäre es auch schön, wenn nicht dein Geschäftspartner seine allerletzten Kröten dort investiert und du weißt, er ist pleite. Sondern wenn du weißt, der hat immer noch was in der Hinterhand oder hat andere, die ihm mitfinanzieren, wenn es die nächsten Schritte gibt. Denn du brauchst ja kein lame duck in der Gesellschaftsversammlung, sondern du brauchst potenzielle starke Mitgesellschaft. Die haben wir, die finden wir. Und so baust du ein Setup ja nicht nur in der Technologie und in der Führung des Teams auf, des Unternehmens selbst, sondern du brauchst die richtige Gesellschaftsstruktur. Und du hast das richtig angesprochen, du kennst ja alle unsere Unternehmen. Wenn man dort reinschaut, dann entdeckt man schon die Mitgesellschafter, die eben ihrerseits nicht nur den Euro mitbringen und auch noch einen Euro zu Hause haben, sondern die ein Netzwerk mitbringen, die Expertise mitbringen, die Industrietüren öffnen können, wo es für dein Unternehmen tatsächlich in der nächsten Unternehmensentwicklung einen ganz, ganz großen Schritt bedeutet.
Okay, also kann man natürlich auch sagen, dass das für uns Investoren extrem wichtig ist, dass diese Co-Investoren an unserer Seite sind, weil ein Risiko wird dadurch ausgeschlossen, dass das Geld ausgeht.
Ja, auf dem Weg zum Markt, oder? Die prüfen natürlich schon auch immer selbst jeweils jeden nächsten Schritt. Das ist jetzt nicht so, dass die blind Geld reinwerfen würden. Keiner von denen, auch wenn sie Milliardäre sind oder professionell institutionelle Investoren. Aber zumindest mal ist dieses Finanzrisiko nicht ein Geldrisiko. Also das Finanzierungsrisiko habe ich dennoch, weil ich muss Leistung bringen, ich muss alle Investoren immer wieder überzeugen. Aber wenn ich das mache, dann muss ich zumindest die Chance haben, dass sie auch Geld legen. Das habe ich an der Stelle und für uns ist ganz wichtig, Marco, wenn du es ansprichst, Familie Strüngmann ist ja eng mit uns verbunden. Wir investieren, gerade das letzte Investment, das wir getätigt haben in den Niederlanden, ist ein Investment, das investieren unsere Anleger zu den exakt selben Konditionen, Bedingungen wie Familie Strüngmann. 1:1, du sitzt mit denen in einem Boot mit den gleichen Bedingungen.
Also für alle, die die Familie Strüngmann nicht kennen, Hexal gegründet irgendwann mal, ja, war das Thema.
Das und dann ist es, ja.
Und heute noch mehr als Aktionär bei Biontech. Genau. Also das ist mal wichtig, dass man das auch sieht, dass diese Menschen genau da auch ansetzen.
Die Frage zur Erfolgsgeschichte, das hast du gerade schon angesprochen, Matthias, ist folgendermaßen. Die MIG-Fonds sind ja bekannt dafür, sehr früh in Unternehmen wie jetzt Biontech, was du gerade schon erwähnt hast, da hinten sehe ich auch einen Pylon stehen von Biontech, investiert zu haben. Wie geht er bei der Auswahl vor, um wirklich dann auch solche Perlen zu finden?
Es ist ein komplexer Prozess. Der hat natürlich seine Standards. Das ist relativ schön abzubilden. Aber ganz am Ende wird es sehr individuell. Warum? Du brauchst deine Standards, indem du natürlich prüfst, gibt es schon, wie groß ist der wachsende Markt? Habe ich eine Patentsituation, die passt? Was habe ich für ein Führungsteam dahinter? Da gibt es ganz viele Parameter, die ich, ehrlich gesagt, klassischerweise, wie jeder andere auch, der im Unternehmensfinanzierungsbereich tätig ist, prüfe. Und dann beginnt es aber. Dann wird es tatsächlich hakelig. Also nicht nur die Konkurrenzsituation, die Markt-, die Wettbewerbssituation, die wir auch durch externe Meinungen natürlich belegen, sondern einer der wesentlichen Faktoren ist, wie ist das Team aufgestellt? Ist das Team in der Lage, und vor allem auch die Gründer, sind die in der Lage, ein größeres Team zu leiten, lenken, führen und zu motivieren? Denn du kannst mit Working 9-to-5 so ein Unternehmen nicht aufbauen. Es sind Menschen, die geben sich einer Berufung hin. Die geben sich dem hin, dass sie was Größeres machen, als nur zu arbeiten. Die wollen einen Fußabdruck hinterlassen. Wenn du das deinem Team nicht vermitteln kannst, bist du nicht an der richtigen Position. Und du musst auch zeigen, bist du, also wir haben ja dieses schöne neue Wort, das gab es in meiner Jugend ja noch nicht, resilient. Ja, früher haben wir gesagt, pack das. Ist er Stress, kann er das aushalten?
Hält das aus.
Genau, hält das aus, so ist es. Und auch das musst du testen, denn es kommen Druckphasen, es kommen Situationen. Im Unternehmerleben, ihr kennt es selbst, gibt es nun mal Situationen, wo du nachts einmal da liegst und sagst, Mensch, das wenn nicht funktioniert, dann habe ich ein richtig großes Problem. Und zwar nicht nur, weil mich jemand blöd anschaut, das hat existenziellen Charakter. Und genauso ist es hier und wenn du dann eben Menschen prüfst und mit ihnen arbeitest und sie herausforderst, dann findest du diese Parameter nicht in der Excel-Tabelle. Die findest du im Zwischenmenschlichen, die findest du auf der Ebene, wo du beeindruckt bist und jetzt können wir zu Biontech wieder zurückkommen. Marco, ich glaube, du hast Urschein und Özlem Türeci auch schon mal gesehen. Wenn du die beiden zum Beispiel kennenlernst, aber auch Jan Götz von IQM, Felix Reinsagen von Navis, ganz unterschiedliche Typen, dann weißt du, das ist kein Zufall, dass die erfolgreich sind.
Ich glaube, die sind alle ähnlich gestrickt, ne? Auch vom Charakter.
Die sind ähnlich gestrickt, die sind unfassbar fokussiert auf ihr Thema, sind natürlich intelligente Menschen, aber die sind auch mit Leidenschaft dabei, mit hohem Einsatzwillen. Also manchmal meint man, ja, das war jetzt irgendwie auch, sagen wir, eine glückliche Fügung mit Biontech und sagen wir, der Corona-Vorgang war sicherlich für den Börsenkurs eine glückliche Fügung. Das ist richtig. Aber dass diese unternehmerische Leistung und diese Leistung eben in der Entwicklung eines Impfstoffs und jetzt eben in Onkologietherapien Das ist nicht Zufall, das ist nicht Glück. Weil da steckt so viel Power dahinter, steckt so viel Intellekt dahinter und so viel auch Klugheit in der Zusammenstellung eines Teams und Motivation für alle anderen. Das sind Menschen, die sind fürchterlich stolz, dass sie dabei sind. Und so kannst du mehr schaffen als nur das, worin du investierst. Und das ist eine der wesentlichen Faktoren. Du hast gefragt, wie findet man solcherlei Perlen? Mittlerweile haben wir natürlich schon das Glück, dass wir eben aus dem Netzwerk, aus akademischen Einrichtungen noch mehr Zulauf haben als völlig klar zu Beginn, vor 20 Jahren, da hat uns keiner angeschaut, da kannte uns keiner. Und heute hast du natürlich ein gewissen Ruf, gewisses Standing, deswegen kriegst du auch mehr die wichtigsten und für uns belastbarsten Investmentmöglichkeiten, die bekommen wir aus dem Netzwerk. Weil andere Investoren sagen, Mensch, da hätten wir euch gerne mit dabei. Ich glaube, eure Expertise passt da genauso gut dazu. Wir hätten euch in der Unternehmensentwicklung ganz gerne mit dabei. Ihr trefft da strategisch kluge Entscheidungen. Und so entwickelt sich eigentlich etwas aus akademischem Background und aus dem Netzwerk. Das ist der wesentliche Zubringer unserer potenzialträchtigsten Investments. Und jetzt möchte ich nicht den FC Bayern zu sehr vielleicht in den Vordergrund rücken. Aber wir müssen, und Marco, du hast es anfangs gesagt, Unternehmensentwicklung. Und ich muss auch auf mein Unternehmen immer schauen. Wir müssen auf unsere Zielunternehmen schauen. Und ich komme ja noch aus einer Zeit, wo Unternehmertum auch vielleicht ein bisschen anders betrachtet worden ist, als es heute gesehen wird. Unternehmertum, Unternehmensführer, das war manchmal auch der herrische, auch manchmal der harte Führer. Und das mit Führer möchte ich nicht falsch verstehen, sondern Themen, die tatsächlich an dieser Stelle einfach mit einer gewissen Autorität verbunden sind. Ich glaube, dass wir dort unten gerade wiedergespiegelt bekommen, dort unten meine ich am Spielfeld, mit einem Chef eines Teams, mit der Vincent Company, der zumindest nach außen betrachtet eben genau nicht der harte Hund ist, der alle in die Pfanne haut und nur rumbrüllt, sondern der mit extrem cleverer Leadership ausgestattet ist, der ein Team, und die Jungs sind ja alle auch Weltstars, also die musst du erstmal führen und lenken, da kannst du nicht sagen, jetzt läufst du links und er läuft dann links, sondern da musst du viel Überzeugungsarbeit leisten. Und das ist auch für unsere Unternehmen, auch für mich ehrlich gesagt, immer wieder ein Lerneffekt, immer wieder ein Vorbild. Was kannst du mitnehmen von solchen Menschen, die erfolgreich sind in ihren Bereichen? Das kann ihn keiner kopieren, weil der ist einzigartig, aber du kannst immer wieder überlegen, wie entwickelt sich was weiter? Wo sind wir morgen richtig aufgestellt? Und ich glaube gerade das Thema Leadership ist eins, also ich zumindest, aber auch unsere Zielunternehmen müssen da täglich drauf schauen. Was kannst du verbessern und anders bauen? Da haben wir ein tolles Vorbild für jemanden, der das in seinem Bereich wunderbar regelt.
Und dafür habt ihr ja auch eure Investmentmanager.
Absolut.
Ja, die natürlich da in den Unternehmen dabei sind, die mitentwickeln, die entsprechende Expertise mitbringen. Da habe ich auch schon mal den Dr. Oliver Kahl kennenlernen dürfen, mit dem ein Interview gemacht, der mir dann, ich sag mal, für einen Fünftklässler Quantencomputer erklärt hat, weil das versteht ja kein Mensch, ja, was die da wirklich machen. Und das ist halt wirklich Wahnsinn. Also wenn du dann mit den Menschen mal am Tisch sitzt, dich unterhalten kannst und siehst, was da dann entsteht, das ist außergewöhnlich. Ja, aber wie gesagt, um auch das nochmal den Bogen zu spannen, jetzt auch hier unten oder wie auch immer, Kapitalanlage, du brauchst halt, oder wie Unternehmensentwicklung, der Prozess ist auch da der gleiche, du brauchst immer ein gutes Fundament. Ja, das ist entscheidend und dann die entsprechenden Leute an der richtigen Schraube und dann haut es schon hin. Ne? Das ist so. Und dann ab und zu muss man mal ein bisschen nachstellen. Aber, und auch da ist es wichtig, und das haben wir auch im ersten Podcast schon mal besprochen, es nützt dir auch beim Fußball kein Klumpenrisiko was, weil wenn du nur auf zwei Topstars gesetzt hast, die dir in den entscheidenden Spielen fehlen, ist das auch erledigt, dann reicht's halt nicht, ja, und du brauchst halt eine gute Truppe und deswegen musst du auch, wie hier bei den MIG-Fonds, nicht nur einen Fonds besitzen, sondern möglichst alle, ja, also wenn du dann einsteigst, immer wieder nachkaufen, dir dort das Portfolio aufbauen, verstehen, was sie machen und an der Stelle muss ich euch auch mal ein Kompliment machen, jede Woche besteht die Möglichkeit, da sich dran zu beteiligen, auf den neuesten Stand gebracht zu werden. Das macht er außergewöhnlich gut. Und das ist auch was Vertrauen schafft ohne Ende. Das muss man auch mal sagen. Also das ist wirklich toll.
Da darf ich aber kurz ergänzen, mein lieber Marco, denn meine Damen und Herren, die Sie uns heute zuhören oder sich das anschauen, das ist auch ein Teil der Arbeit, die Marco Reus und seine ganzen Kollegen hinter sich bringen müssen. Jeden Montag sprechen wir mit unterschiedlichen Zielunternehmen. Wir bauen Quantencomputer, wir gucken ins All und versuchen, ein Google Maps im All aufzubauen. Wir entwickeln neue Therapien in ganz unterschiedlichen Erkrankungen und wollen nebenbei noch einen räumlichen Zwilling bauen. Das sind alles Aspekte, die sind schon sehr, sehr anspruchsvoll. Und ja, Marco, auch mein Kompliment an dich und deine Kolleginnen und Kollegen. Jeden Montag seid ihr da aktiv dabei. Du warst ja auch schon bei vielen anderen persönlichen Meetings mit dabei, kennst ja ganz viele. Das ist schon auch Arbeit. Es gäbe leichtere Finanzmöglichkeiten, aber du machst ja auch die Arbeit und hängst dich da richtig gut rein. Kompliment auch an dich.
Danke. Ist aber, wie gesagt, auch wieder, sind wir wieder beim Thema Wissenschaft und lukrativ muss es sein. Am Schluss will ich als Investor natürlich auch den entsprechenden Return on Invest haben. Und das geht halt nicht, wenn ich zur Bank gehe und mein Geld auf die Bank lege und hoffe, dass es mehr wird. Das reicht halt nicht.
Ja, und wir wollen Marco, nicht nur, wir wollen ja für den Anleger, du hast das richtig gesagt, wir wollen in komplexen Themen für den Anleger eine Rendite erwirtschaften. Das ist der erste Auftrag, der steht uns im Gebetbuch ganz vorne, ab Nummer eins. Aber wir wollen mit dem Geld sinnvolle Dinge machen. Wir wollen, dass die Menschen wissen, sie arbeiten an etwas mit, was sie bei sich persönlich in ihren Investitionen auch als, da bin ich stolz drauf, abhaken dürfen. Denn wenn ich davon spreche, dass ich meinetwegen eine neue Krebstherapie auf den Markt bringe oder behelfe, sie tatsächlich nach vorne zu bringen, du kennst Harpreet Singh von Immatic sehr gut, mit dem ich heute erst Kontakt hatte wieder, wie stolz wir darauf sind, dass wir dort so einen 17-Jährigen in eine Studie mit einbringen durften, der tatsächlich leider schon zum Sterben verurteilt ins Hospiz geschickt worden war. Und der heute auf seinem Fahrrad, nachdem er über 1 Kilogramm Tumorgewebe verloren hat mit dieser Therapie, auf dem Fahrrad durch die Wälder fährt, der seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, das niemand mehr erwarten konnte. Und das sind Momente, wo ich sage, ich bin stolz drauf, dass ich das begleiten durfte. Und ja, wir werden auch Geld damit verdienen, irgendwann, was jetzt die Matrix betrifft, weil wir die Aktie noch halten. Aber allein, dass wir das geschafft haben, das ist es, wo ich sage, das können wir. Das ist außergewöhnlich. Genau. Da haben wir ganz viele Themen dabei. Ja. Und ich möchte auf mein Investment stolz sein.
Genau. Kommen wir auf die aktuelle Situation, Matthias. Wir haben ja im Moment sehr volatile Zeiten. Ne? Also Krieg, Inflation, Zinsänderungen, an jedem Eck passiert irgendwas. Negative Nachrichten noch und nöcher. Das sind ja auch die Fragen, was jetzt die Leute, unsere Zuhörer dann auch interessieren. Was macht man denn in diesen Phasen? Wie sicher sind eure Investments in innovative Technologien momentan? Und worauf achtet ihr da besonders?
Darf ich die Frage kurz beantworten? Ganz schnell.
Also gerne mal
was dazu sagen.
Zu beantworten.
Ganz besondere Frage, weil er hat vorhin schon mal das Thema Venture Capital erklärt, dass es also nicht korreliert mit den anderen Assetklassen, also wie Aktien, mit den Märkten, mit den Zinsmärkten. Gibt es ein wunderbares Beispiel aus dem Jahr 2022. Da hatten wir ja auch Krieg in der Ukraine. Der ist ja noch leider noch nicht zu Ende. Und damals hat der Weltaktienindex MSCI World also weit über zweistellig ins Negative gedreht. Und ich kann mich gut erinnern, als das der Vorreporting vom MIG 16 kam, der hat in dem gleichen Jahr plus, glaube ich, 43% Wertsteigerung gemacht. Also so viel zum Thema Sicherheit. Also jetzt geht es bei mir natürlich immer um den perfekten Portfoliobau. Aber ich möchte jetzt die Frage natürlich weitergeben. Aber das liegt mir immer am Herzen, dass die Menschen verstehen, dass man beim Portfoliobau auf Korrelation achten muss. Und da spielt VC eben eine ganz wichtige Rolle in dem Segment.
Die Hauptrolle quasi. Und ich kann es ergänzen, Marco, du hast mit allem recht. Denn wenn ich mir anschaue, natürlich haben wir momentan geopolitisch äußerst komplizierte Situationen. Dennoch wird es eine Chip-Architektur der nächsten Generation geben, die das heutige Problem, und jeder von uns nutzt in irgendeiner Form KI, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, wie sie alle heißen, das hat Einzug gehalten bei uns. Und wir stoßen an eine ganz natürliche Wand, das ist die Kupferwand in den jeweiligen Chips. Und wenn wir die überwinden wollen, und wir müssen sie überwinden, weil die Wartezeiten zu lange werden und der Energieverbrauch viel zu hoch ist, das ist kein Commodity, das ist kein Nice-to-Have. Dann brauchst du Licht als Übermittler von Daten zwischen den einzelnen Chiplets. Anyway, egal wo gerade welche Bomben fallen, was alles dramatisch und zu verurteilen ist, wird dennoch die nächste Chip-Architektur gebaut werden. Das ist völlig unabhängig davon. Wir werden auch genauso mit Herzklappen-Medizintechniken weiterarbeiten, denn die Statistik ist hoch, dass einer aus diesem Zuhörerkreis in den nächsten Jahren eine Herzklappen-Problematik entwickelt. Und dann sind wir alle sehr, sehr froh darüber, wenn wir das minimalinvasiv gut beheben können, egal wo gerade welcher Krieg herrscht. Also das sind alles Entwicklungen, die dem Grunde nach technologisch und was den Markt betrifft, also die zwei Aspekte, unabhängig von der kriegerischen Auseinandersetzung oder von geopolitisch problematischen Strömungen ist. Protektionismus so mancher Kontinente als Stichwort. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wir leben nicht auf der Insel der Glückseligen. Uns berührt und tangiert das natürlich genauso. Denn wenn wir in Zeiten wie diesen schauen, auf Finanzierungsrunden, auf Themen, wie wir neue Unternehmen investieren, dann wächst der Druck, weil viele Teilnehmer da draußen ihr Pulver trocken halten. Auch die Industrie. Also hast du auf der Exit-Seite ein Problem, weil sich's verlangsamt, weil alle sagen, warten wir vielleicht nur ein bisschen, inwiefern in 6 Monaten wir mehr wissen. Und deswegen müssen wir auf eines ganz wesentlich schauen. Natürlich nicht nur, dass die Auswahl der Unternehmen, in die wir investieren, weiterhin unfassbar Bestand hat, also so stabil steht wie nur irgend möglich. weil wir die Märkte gut einschätzen können, sondern, und jetzt kommt der Punkt, den wir vorhin hatten, den hast du schon angesprochen, Marco, die Finanzierung des Unternehmens. Das Unternehmen muss stark finanziert sein, dass es solcherlei Phasen aushalten kann oder und die Mitgesellschafter müssen auch in solchen Zeiten kapitalstark genug sein, um es weiter zu finanzieren. Denn das Finanzierungsrisiko ist eines der größten, die wir immer haben im Venture Capital Bereich hier in Europa.
Matthias, dann haben wir die Abschlussfrage. Wir wollen es jetzt auch nicht überziehen. Da geht es um den Ausblick. Und zwar habt ihr kürzlich den Rockfend ELTIF 1 auf den Markt gebracht, um Private Equity auch für Kleinanleger zugänglich zu machen. Was ist die Philosophie dahinter und was macht diesen Fonds so besonders?
Nach zwei Jahrzehnten MIG-Fonds haben wir festgestellt, dass wir ganz viele Unternehmen begleiten, die erfolgreich wachsen, die in ihrem Wert steigen und die dann, wie jetzt eine IQM zum Beispiel, mit einer Milliardenbewertung versehen wird. Wir sind fürchterlich stolz darauf, wir freuen uns, diesen Weg mit angeschoben zu haben. Diese Bewertung bringt es allerdings auch mit sich, dass sie für einen VC-Fonds zu hoch sind. Ja. Venture Capital Fonds sind in den niedrigeren Bewertungen zu Hause. Christian Schmidt-Gabe, ein Vorstand, der mit Capital AG, der auf viele Dinge schaut, ist ein großer Mahner und das finde ich immer ganz toll, weil wir genau schauen, wie hoch ist denn die Chance auf ein Multiple, damit wir das tatsächlich mit drin haben. Und bei 2 Milliarden muss schon viel passieren, damit du das hinbringst. Ich finde es allerdings auf der anderen Seite so schade, weil das alles Investmentmöglichkeiten sind, die wir uns aufgebaut haben. Und nach 2 Jahrzehnten in dem Markt sind wir glücklicherweise in der Lage, nicht nur durch die MIG-Fonds, was genauso weiter unser Geschäft sein wird, direkte Beteiligungen durchzuführen mit Teams, die eine neue Technologie auf den Markt bringen. Sondern wir haben ganz viele Co-Investoren, Marco, wir haben es vorhin angesprochen, kennengelernt. Und ganz viele davon machen einen ganz tollen Job, über Europa verteilt, in ganz verschiedenen Gebieten, die sie zu ihrer Expertise gemacht haben. Und diesen Korb zusammenzustellen und sagen, den ermöglichen wir als Privatanlegern, als Investitionsmöglichkeit, ist etwas, das habe ich schon lange getrieben und gereizt, weil das etwas ist, das bietet sich aus unserer eigenen Unternehmensentwicklung geradezu als Blumen am Wegesrand an. Das ist von unserer eigenen Straße gekommen, neben einem Produkt, das wir mitnehmen können. Und wo ich sage, es ergänzt unseren Privatanleger so sehr wunderbar, weil er nicht nur in diesen frühen und mittleren Phasen einer Unternehmensentwicklung dabei ist, sondern sehr breit gestreut über verschiedene Experten, die ihrerseits schon gezeigt haben, wie gut sie sind und von denen ich einige seit vielen Jahren kenne und schätze. Und mit denen ich einfach gerne so einen Korb zusammenstelle, weil ich weiß, das rundet unser MIG-Fonds. Investment so ganz wunderbar ab, mit einer anderen Risikodiversifikation, natürlich breiter gestreut, aber es geht eben auch noch in andere Bereiche dann dadurch mit rein. Und so bist du über Europa, über verschiedene Fondsmanager, über verschiedene Industrien und vor allem auch in einem späteren Unternehmensentwicklungsalter nochmal anders gestreut. Und das tatsächlich in diesem ELTIF, klingt immer kompliziert, ist im Endeffekt ja nur die Möglichkeit, Dinge zu machen. Das ist depotfähig, du kannst ab 1 Euro rein, legst es dir ins Aktiendepot. Und gut ist es, und da möchte ich gerade auch eine jüngere Klientel ermuntern und adressieren, dort mit einzusteigen.
Perfekt. Okay, du hast jetzt die Investitionsmöglichkeit noch angesprochen. Das wollen wir natürlich jetzt auch noch wissen. Wie kann man in die MIG-Fonds denn überhaupt investieren? Jetzt haben wir über den Rockfend gesprochen, ab 1 Euro. Wie sieht es bei den MIG-Fonds selbst aus? Was habt ihr gerade für ein Produkt?
Also wir sind bei den MIG-Fonds gerade bei unserem 18. MIG-Fonds in der Platzierung, der MIG-Fonds 18. Gerade noch, heißt aber auch nicht mehr allzu lange. Das ist dann am Jahresende auch rum. Und der baut gerade ein schönes Portfolio auf. Die Investitionsmöglichkeiten, da gibt es 2 von, wie man sich eben anschließen kann, der MIG 18. Das eine ist eine Einmalanlage. Ich zeichne irgendeine Summe ab 5.000 Euro, zahle die sofort ein und alles ist erledigt. Klingt wunderbar und ist es auch. Viel besser aber ist die Profi-Variante, ein Capital-Call-Modell. Ich zeichne eine Summe ab 18.000 Euro und habe das in 6 gleichen Jahreszahlungen. 2 oder dann auch 3 davon muss ich jetzt gleich leisten. Und dann habe ich aber die Möglichkeit, die anderen Jahre das eben verteilt einzubringen. Und das hat natürlich einen wunderbaren Effekt, weil eben meine Kapitalbindung eine kürzere ist, weil ich vielleicht in einer anderen Investitionsmöglichkeit noch Kapital vorhalte, mir einen Zins erwirtschaften kann und dann eben in den nächsten Jahren einsteigt. Die cleverere Version ist sicherlich das Capital Call Modell. Wie gesagt, das ab 18.000 Euro geteilt durch 6 pro Jahr.
Okay, super. Ich denke mal, da haben wir die wichtigsten Punkte besprochen. Zur Aktualität fällt mir noch ein besonderer Börsengang steht vor der Tür. Da möchte ich noch ganz kurz drüber sprechen. Wenn du uns da nochmal mitnimmst, was da gerade los ist.
Also du sprichst von IQM, von dem Quantencomputerbauer, genau, den du jetzt ja auch kennst, allerbestens, genau. IQM ist ein Unternehmen, das eben Quantencomputer herstellt, weltweit der größte Auslieferer von ganzen Quantencomputersystemen ist. technologisch sich auf Augenhöhe einen schönen Kampf liefert mit IBM. Und das ist schon toll, wenn du erstmal mit diesem Giganten auf technologisch Augenhöhe dir dann Wettrennen lieferst. Die haben den Börsengang angekündigt und der ist in der Umsetzung. Und die Umsetzung bedeutet, weil es so ein umgedrehter Börsengang ist, da läutet man nicht die Glocke, sondern man macht viele Vorbereitungen vorher. Das geht eben über ein sogenanntes SPAC. Da sind wir jetzt bei den ganzen Freigabeverfahren bei der amerikanischen Börsenaufsicht, SEC. Da haben wir schon die ersten zwei großen Schritte hinter uns gebracht. Wir rechnen, wenn es draußen richtig, richtig warm ist, damit, dass wir dann auch ein Listing haben. Das heißt, dann sind wir auch ganz offiziell mit IQM notiert. Da kommen dann noch ein paar Effekte mit rein. Dann werden wir wahrscheinlich nochmal 500 Millionen Euro in die Kasse bekommen, was immer gewaltige Summen sind. Aber da gewöhnt man sich schnell dran. Und eine Bewertung von um die 2 Milliarden Dollar. Wie viel es dann immer genau ist, das wird der Markt zeigen. Es gibt Bewegungen eben in diesem Quantencomputerbereich. Es gibt ja schon ein paar Marktteilnehmer, die Ähnliches machen wie IQM. Keiner macht es so vollständig, die börsennotiert sind. Aber die Ähnliches machen, haben dann schon eine Börsenbewertung von 5, 7, teilweise zweistellig 10, 12 Milliarden Dollar. Und das ist der Bereich, in dem wir uns auch eine IQM hoffen und wünschen. Wir werden eine Lock-up-Period, so heißt eine Verkaufsbeschränkung haben als Investor bei Börsengang von 12 Monaten, also wann auch immer das erste Listing ist, im Sommer. Dann geht es genau ein Jahr später, Sommer 27 rein. Da wird unser Investmentmanagement mit verschiedenen Banken genau darauf schauen, wann wir wie sinnvoll und kursschonend welche Aktienpakete veräußern können. Aber ich gehe davon aus, dass das zweite Halbjahr 27 eines sein wird, indem wir Erlöse für die beteiligten MIGFOs, und das sind bei IQM doch einige, erzielen können werden.
Ja, sehr spannend. Also für mich bleibt nur Danke zu sagen für dieses tolle Gespräch.
Vielen Dank, Matthias. Das war wirklich toll. Informationen en masse.
Danke.
Danke für die Gastgebung hier in dieser wunderbaren Loge in der Allianz Arena. Vielen Dank.
Das war wirklich ein Erlebnis. Schön, dass ihr hier seid. Ich sage danke für eure Zeit und auch für alle, die da mitgewirkt haben, dass es auch heute irgendwie ein Ton und Bild auch noch vernünftig rüberkommt.
Hinter den Kulissen.
Hinter den Kulissen. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir das hier machen dürfen. FC Bayern, man muss jetzt, wer auch immer sich das anhört zu Hause, möglicherweise nicht jeder ist ein Fan auch dieses Vereins. Gibt ja auch noch ein paar andere Vereine, die ganz, ganz ordentlich Fußball spielen. Aber uns verbindet da natürlich eine gewisse Nähe und auch tatsächlich etwas, bei dem wir stolz drauf sind. Und man lernt immer wieder dazu. Man kann immer wieder draufschauen, was andere erfolgreich machen.
Ganz wichtig für mich ist noch, für die Zuhörer, wer sich noch nicht mit dem Thema Venture Capital beschäftigt hat, ich hoffe, wir haben ihm zumindest mal dazu verholfen, dass er es tut, dass er jetzt mal drauf schaut, was ist da los, wie kann ich mich da beteiligen und warum machen es die Großen, wie machen die es und wie denken die. Und damit möchte ich es beschließen, lieber Matthias, vielen Dank nochmal für die Zeit.
Lieber Marco, aber du weißt, wenn du mich einlädst, ich bin nämlich nicht so schnell fertig. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn Sie es zu Hause anhören, überlegen Sie sich auch mit Ihrem Investment auch Dinge zu machen, die, glaube ich, Ihr Geld auch verdient hat. Denn du sagst es richtig, lasst euch mit Venture Capital in die Gespräche mit Marco bringen. Frank, du bist im Immobiliensektor mehr zu Hause, aber glaubst du heute auch VC-Experte, angehender. Ich glaube, wir verlieren uns manchmal in Deutschland auch sehr in Themen, die mit Kritik und mit Schimpfen auf Politik oder auf was auch immer alles zu tun hat. Es liegt in unseren Händen. Wir können tatsächlich vieles bewegen und bewirken. Und dazu zählt im Kleinen auch ein Investment mit dazu, weil ich habe eine Verantwortung, mit dem Geld was zu tun. Ich möchte hier unseren nachfolgenden Generationen die nächsten Weltmarktführer mit an die Hand geben. Das haben unsere Vorgängergenerationen bei uns gemacht, mit den großen Unternehmen, auf die wir alle stolz sind, die wir kennen, die aber heute leider Personal ausstellen. Ja. Aber da dürfen wir doch nicht schimpfen, jammern, wehleidig, klagen. Ja. Da müssen wir doch den Mut haben, uns wieder hinzustellen und sagen, wir können es besser.
Ja.
Und das ist ein Teil davon, ist Venture Capital. Ein Teil davon ist, in junge Unternehmen zu investieren, weil das unser aller Zukunft sein wird. Und vor allem die unserer nachfolgenden Generationen. Ich habe zwei Töchter, ich habe Verantwortung für die. Und ich möchte damit auch was bewirken. Ich kann damit was bewirken, wenn ich klug investiere. Das kann Venture Capital.
Klar. Also das war das Schlusswort. Da braucht man nichts mehr hinzuzufügen, finde ich.
Wir bedanken uns bei allen für das Zuhören und wünschen euch noch gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Das war DR Souveränes Vermögensmanagement. Alle zwei Wochen geben Marco Reus und Frank Dietsch Ihnen hier neue Impulse für Ihre Vermögensstruktur. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vertiefung finden Sie auf dr-podcast.de. Im Auftrag von DR Souveränes Vermögensmanagement sprach Isabel Delling. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zur nächsten Episode.